Gott erfahren, das wünschen sich viele. Gott erfahren, das wird verbunden mit innerer Erfüllung, mit dem Gefühl von Einssein und Harmonie. Gott erfahren, das hat zu tun mit Segen und mit gelingendem Leben. Gott erfahren, das ist ein verständlicher Wunsch von vielen Christen und trotzdem ist es auch ein gefährlicher Wunsch, weil er uns dazu verleiten könnte, selbst bestimmen zu wollen, wo und wie wir denn Gott erfahren wollen. Zu glauben, wir hätten das in der Hand, wann Gott sich uns zu zeigen hat und wie er sich uns zu zeigen hat. Gott erfahren, was wäre denn, wenn das ganz anders wäre, als ich mir das vorstelle. Vielleicht so, wie ich das nie vermuten würde. In der Predigt heute zeigt Paulus, wo Gott erfahren wird und wie er erfahren wird. Ich lese den Predigttext für heute, diesen Sonntag, aus 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 9. Da schreibt der Apostel: Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. So will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selber aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich ein Narr. Denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich der Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und der hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Worte des lebendigen Gottes. Erster Gedankengang: Gott in besonderen Erlebnissen erfahren. Haben Sie vielleicht die geistliche Dichte des Textes gespürt und gleichzeitig diese Prise von Ironie, die Paulus da reingewoben hat? Paulus wird von sehr einflussreichen Menschen in der Gemeinde in Korinth angegriffen. Seine apostolische Autorität wird in Frage gestellt. Man wirft ihm vor: Du hast ja gar keine besonderen geistlichen Erfahrungen gemacht. Du bist ja nur ein geistlicher Normalo. Wieso sollst du denn Vollmacht haben, uns, die wir viel mehr erlebt haben als du mit dem Heiligen Geist und mit Christus? Du willst uns was sagen? Das geht doch in keiner Weise. Und nachdem Paulus dem so ein bisschen zugehört hat, wehrt er sich. Er fängt an, sich zu wehren, hier im 2. Korintherbrief, und er nimmt den Vorwurf der Gegner auf. Er sagt: Wenn wir schon dieses Spiel spielen, wer denn Spektakuläreres mit Gott erfahren hat, ihr oder ich, dann habe ich aber auch was vorzuweisen, ihr lieben Korinther-Superchristen. Das ist zwar völlig hirnrissig, was ihr hier macht, aber mir bleibt keine andere Wahl, als in euer Angeberspiel mit einzusteigen. Und dann berichtet Paulus von seinen persönlichen Erscheinungen und Offenbarungen. Das heißt, von geistlichen Erfahrungen, die außerhalb der Alltagsrealität und Normalität stehen. Paulus macht das ganz spannend. Er distanziert sich sozusagen von sich selbst. Er sagt nicht: Ich habe das erlebt, sondern sich sagt: Ich kenne einen Menschen in Christus. Natürlich meint er sich selber. Aber da wieder dieser Akt der Distanzierung, das ganz scheu vorzutragen, was er hier macht. Und dann berichtet er tatsächlich, dass er entrückt wurde in den dritten Himmel und von einer zweiten Erfahrung, einer Entrückung in das Paradies. Jetzt weiß er nicht genau, das ist diese Sequenz mit außerhalb des Leibes oder innerhalb des Leibes, ob er das nur im Kopf erfahren hat, sozusagen als Vision, oder ob er real mit dem ganzen Körper dort war. Das weiß er einfach nicht, ob das eine Schau war oder eine reale Entrückung sozusagen. Von Entrückungen, das wissen kennen Bibelkenner unter uns, wird im Alten Testament berichtet. Der Henoch ist entrückt worden, Genesis 5, der Elia, 1. Könige und auch Hesekiel, wo wir letzten Sonntag davon gehört haben, der ist auch entrückt worden. Ich selber stelle mir Entrückung sowas vor, ich bin alter Star Trek-Fan, Scotty, beam mich hoch. Das heißt, dass man von Gott einfach weggebeamt wird und woanders hin. Also so stelle ich mir das vor in meinem naiven Hirn. Ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung haben, aber irgendwie so muss das funktionieren. Das Ziel der Entrückung war dann für Paulus der dritte Himmel, beziehungsweise das Paradies, zwei Destinationen sozusagen. Im Judentum, das ist wichtig zu wissen, zur Zeit von Paulus, gibt es tatsächlich die Vorstellung von so einem gestaffelten Himmel. Da gab es zwischen 2 und 10 Himmeln und Paulus hat es bis in den dritten geschafft sozusagen. Das finden wir in außerbiblischen Schriften, dem Henoch-Buch oder so. Da ist das geschrieben und 4. Esra auch. Auch wurde damals zur Zeit von Paulus, deshalb ist ihm das geläufig, so 3 verschiedene Erscheinungsformen des Paradieses gekannt. Da ist das Paradies der Urzeit, Genesis, das kennen wir. Dann ist davon ausgegangen, es gibt so ein gegenwärtiges Paradies, das verborgen ist, und es wird ein Paradies der Endzeit geben. Paulus geht davon aus, ich bin in dieses gegenwärtige Paradies sozusagen entrückt worden. Und er sagt, während dieser Entrückung habe ich unaussprechliche Worte gehört. Das heißt, er hat himmlische Gesänge oder Sprachen oder was weiß ich gehört, die er nicht verstand und die er auch gar nicht wiedergeben kann und möchte. Also, mit seiner Schilderung zeigt Paulus, dass er sehr wohl mithalten kann mit seinen Gegnern, wenn es denn um besondere geistliche Erfahrungen geht, um Gotteserfahrungen geht. Aber sofort nimmt Paulus sich wieder zurück. Denn er will ja nicht angeben mit seinen Erfahrungen. Er will sich nicht rühmen, wie es immer im Text heißt. Ich will mich nicht rühmen. Und dann sagt Paulus etwas, finde ich, sehr Gewöhnungsbedürftiges. Er sagt in Vers 5, für mich selber aber will ich mich nicht rühmen, will ich nicht damit angeben. Und jetzt außer meiner Schwachheit. Verstehen Sie, so steigt er aus diesem Spiel der Gegner aus und relativiert seine sehr besonderen geistlichen Erfahrungen. Er will damit nicht angeben, sie so vor sich hertragen wie eine Monstranz, damit niemand nur aufgrund dieser Erfahrungen Respekt hat vor ihm und sagt, oh, der Paulus, der kann aber was. Er will durch seine Worte wirken, überzeugen, nicht manipulieren. Und er will durch sein Leben wirken, Zeugnis sein für Christus und nicht durch geistliche Sensationen. Ich habe mir überlegt, das gibt es ja doch durchaus auch in anderen Bereichen, auch heute. Wenn jemand was Besonderes erlebt hat oder erreicht hat, dann geben wir ihm oder ihr einen besonderen Respekt. Zum Beispiel der Reinhold Messner, der wird überall rumgereicht, weil der auf diesen ganzen Himalaya-Bergen war, auf den 8000ern. Der hat was erreicht, was wir wahrscheinlich nicht machen würden. Deshalb sagen alle Respekt, der kann was ich nicht kann. Oder der Alexander Gerst, der so lange da in dem Space Lab da um die Erde gekreist hat, der hat was Besonderes erlebt, also bekommt er besonderen Respekt. So muss das auch bei Paulus gewesen sein, denke ich. Mit diesem Text, den ich gelesen habe, beschäftige ich mich schon lange. Der war bei meinem theologischen Seminar mal Prüfungstext. Und ich habe mich immer gefragt bei diesem Text, warum ist Paulus so zurückhaltend mit den geistlichen Erfahrungen? Warum ist er so zurückhaltend? Heute wird er mit diesen Erfahrungen auf jeder Willow-Konferenz vor 10.000 Leuten sprechen müssen. Seine Facebook-Einträge würden geliked, noch und nöcher. Und auf Instagram hätte er mehr Follower als der Papst. Und er macht es nicht. Das würde Paulus nicht machen. Er vermarktet das tatsächlich nicht. Er könnte doch so Menschen für den Glauben interessieren. Er macht es nicht. Warum? Er macht es nicht, weil Paulus etwas verstanden hat. Er hat verstanden, die Sache mit Jesus, in der Sache mit Jesus geht es nicht um religiöse Praxis. Es geht um was ganz anderes. Es geht um den Glauben. Aber Religion, religiöse Praxis und Glauben, das ist was anderes, das ist nicht das Gleiche. Wer in die Kirche geht oder sonst irgendwie als Christ sich zu erkennen gibt, der wird ja oft von seinen Mitmenschen als religiös bezeichnet und wird mit vielen anderen, die auch irgendwie religiös sind, in einen Topf geworfen. Alles, was irgendwie mit höheren Mächten zu tun hat, wird als religiös bezeichnet und alle weiteren Unterscheidungen vermieden, weil alle Religionen angeblich das Gleiche meinen und auch machen irgendwie. Aber ich behaupte, der Glaube an Christus ist nicht einfach Religion, wie alle anderen auch. Und wenn ich das behaupte, befinde ich mich in guter Gesellschaft mit vielen namhaften Theologen. Ich gehe davon aus, der Glaube an Jesus ist gerade eine Alternative zu allem religiösen Verhalten. Vielleicht klingt das für Sie seltsam und ungewohnt. Aber das, was wir in dieser Welt als Religion wahrnehmen, das ist in weiten Teilen der Versuch von uns Menschen, uns Gott zu bemächtigen, die Beziehung zu Gott irgendwie in den Griff zu kriegen und zu strukturieren von uns aus. Aber der christliche Glaube ist in seinem Grundanliegen gerade kein menschliches Unterfangen, sondern Glaube an Jesus versteht sich als Wirkung von Handeln Gottes in unserem Leben. Das läuft umgekehrt. Religion ist eine Technik, um sich göttliche Mächte zu besänftigen, zu bändigen durch Gebete, durch Opfer, durch Riten. Christlicher Glaube aber erkennt, dass solche Techniken Gott gegenüber überhaupt nicht funktionieren. Das geht nicht. Religion ist eine zutiefst menschliche Veranstaltung, in der wir Menschen versuchen, Gott zu erkennen und zu verstehen, um dann irgendwie planmäßig auf ihn einzuwirken und von seiner Macht zu profitieren. Im christlichen Glauben ist das ganz anders. Da bemächtigt sich Gott unserer. Da holt er Menschen zu sich und nicht wir bemächtigen uns seiner. Und liebe Gemeinde, es ist wichtig, diesen Unterschied klar zu haben, weil auch wir Christen immer wieder leicht in der Gefahr stehen, das zu verwechseln, dass wir uns eigenmächtig religiös verhalten und damit weit unter das Niveau unseres Glaubens zurückfallen. Und ich meine, dieser Fehler ergibt sich relativ einfach, fast von alleine, weil wir ständig die Vorgehensweisen, die wir gewohnt sind im zwischenmenschlichen Bereich, die da funktionieren, auf Gott zu übertragen. Und sagen, oder wird das da auch schon funktionieren, Gott gegenüber? Und dann ergreifen wir selbstverständlich die Initiative, versuchen Gott zu beeinflussen, weil wir meinen, Gott tickt wie wir Menschen. Das ist aber ein Irrtum. Gott erfahren zu wollen, kann vor diesem Hintergrund ganz leicht zu einem religiösen Unterfangen werden. Und damit ist das keine Gotteserfahrung, sondern allenfalls eine bessere Art von Selbsterfahrung. Wir bleiben immer im diesseitigen Bereich stecken. Ich gehe einen Schritt weiter. Gott in der eigenen Schwachheit erfahren. In der zweiten Hälfte des Textes geht es nicht mehr um diese außergewöhnlichen Erfahrungen. Er wendet jetzt seine Blickrichtung ganz woanders hin, da wo es weh tut, so würde ich das mal nennen. Er beschäftigt sich mit dem Bereich seines Lebens, mit dem er eben genau nicht angeben kann. Wo Gott auch bestimmt nicht erfahrbar ist, oder? Von einem Pfahl im Fleisch, schreibt Paulus. Das heißt, er hatte wohl eine Krankheit, die ihm ziemlich zu schaffen macht. Wir wissen nicht, was das war. Für ihn aber ist diese Krankheit sozusagen eine Erziehungsmaßnahme Gottes, so versteht er die. Er sagt, Gott hat das über mich kommen lassen, damit ich nicht hochmütig werde, weil ich im dritten Himmel war und im Paradies, sondern dass ich weiß, ich bin angewiesen auf den Glauben und auf Gottes Reden und nicht mich als tollen Hechter halte. Und wegen dieser Krankheit macht Paulus jetzt das, was vermutlich jeder und jede von uns auch machen würde. Er hat gebetet und zwar genau dreimal wegen dieser Krankheit. Und dann bekam er folgende Antwort und die ist ganz spannend. Und er hat zu mir gesagt, also Gott hat zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was ist das für eine Antwort? Gott nimmt Paulus sein Leiden nicht. Er mutet ihm zu, damit zu leben. Dafür sagt Gott ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Gnade ist die Zusage der Gegenwart Gottes. Gnade ist das, was uns Menschen rettet. Und da sagt Gott zu Paulus, das reicht für dich. Lass dir daran genügen. Es genügt, wenn du weißt, ich bin bei dir, du gehörst zu mir. Du bist nicht allein. Und dann sagt er, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus wusste genau, was die Kraft Gottes ist. Da hat er vorher schon drüber geschrieben im 1. Korintherbrief. Das ist ein Wesensmerkmal Gottes. Es wird sichtbar bei Jesu Auferstehung. Unser Glaube beruht auf der Kraft Gottes und die wirkt in jedem glaubenden Menschen. Und ganz besonders dort, so sagt Paulus jetzt hier, wo ich schwach bin, wo ich nicht mehr kann, wo ich auf Hilfe angewiesen bin von außen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das hören? Ist die Antwort nicht so ein bisschen enttäuschend? Hätte Gott auch nicht so ein bisschen mehr machen können für seinen Apostel? Es ist nicht so angenehm zu hören, Herr Müller, mit diesem Leiden müssen Sie jetzt leben. Das geht nicht mehr weg. Genau sowas hört der Apostel auf sein Gebet. Und überhaupt habe ich mich gefragt, wieso ist denn Gottes Kraft in den Schwachen? Wenn wir Schwachheit sehen, dann ist da doch keine Kraft. Von Schwachen wendet man sich ab, von Alten, von Kranken, von Abgehängten. Da ist doch gar nichts Attraktives. Vor allem, da ist doch auch keine Kraft. Kraft ist doch ganz woanders. Da, wo Leben gelingt, wo Glück ist, wo Menschen glanzvoll auftreten und was bewegen können, was vorweisen können. Blenden Sie bitte nochmal ein, was ich vorhin über Religion ausgeführt habe. Und dass beides nicht identisch ist, Glaube und Religion. Paulus lernt es hier für sich und wir müssen es vielleicht erst noch lernen. Glaube an Jesus ist anders als Religion. Der funktioniert einfach anders, der Glaube an Jesus. Da geht es nicht nach unseren Vorstellungen oder unseren Bemächtigungsstrategien. Da geht es darum zu vertrauen, auch gegen alle Erfahrungen, auch gegen eigene Wünsche, auch gegen eigene Strategien mit Leiden und Erfahrungen von Schweren im Leben umzugehen. Es geht vielmehr darum, dass Gott sich meiner bemächtigen kann. Darum geht es. Der religiöse Andreas, der hadert mit so einer Antwort. Der kann das nicht verstehen. Der sagt, Gott muss mir doch helfen. Ich bin doch sein Kind. Der soll mal was machen. Der muss mich doch gesund machen. Ich bin doch fromm. Wie kann er das nur machen? Aber der glaubende Andreas sagt, Herr, hab das verstanden, dein Wille geschehe. Ich lasse mir an deiner Gnade genügen. Und beides in mir steht im Widerstreit. Und auch das bekommt Jesus mit. Wie gehen Sie denn um mit Ihren Schwachheiten? Haben Sie schon gebetet und da hat sich nichts verändert? Dann gilt genau das für dich. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Was sind denn die neuralgischen Punkte Ihres Lebens, das, was Sie gerne loswerden, was aber immer noch da ist? Ich hoffe jedes Mal, wenn ich Gott nicht so erfahre, wie ich mir das wünsche, dass es mir so geht wie Paulus, dass ich das sagen kann. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ich muss sagen, und das sage ich auch, wenn ich sowas lese, nein, ich bin nicht immer guten Mutes in meinen Schwachheiten. Nicht, wenn ich Migräne bekomme oder Bauchweh oder sonst was. Und ich habe Angst vor Misshandlungen und Verfolgungen um Christi willen. Der natürliche, der religiöse Andreas wollen das nicht und mögen das nicht, ganz und gar nicht. Aber dann gibt es auch so einen Glaubenden, der sagt, dein Wille geschehe. Der religiöse Andreas hofft mit Gottes Hilfe möglichst überhaupt nicht leiden zu müssen. Der Glaube aber sagt, dein Leben ist in Gott geborgen, lass dir an seiner Gnade genügen. Der religiöse Andreas, der will Gott da erfahren, wo alles großartig und schön ist. Aber der Glaube sagt, schau auf deine Schwachheit und auf die von anderen, da bin ich gegenwärtig. Der religiöse Andreas will Gott als Mittel und Wunscherfüller zu seinen eigenen Zwecken haben, natürlich. Der glaubende Andreas weiß aber, du bist da zur Ehre Gottes. Und ich meine, auf dem Weg der Heiligung, der Nachfolge, können wir es lernen und einzuüben, die Kraft Gottes in unseren Schwachheiten zu entdecken. Wir lernen es jedes Mal, wenn wir Christus ganz vertrauen. Wir lernen es jedes Mal, wenn wir uns herabbeugen zu den Vergessenen, zu denen, bei denen andere wegschauen. Wir lernen das, Gottes Kraft in der Schwachheit zu entdecken, wenn wir uns in der Gemeinde um die kümmern, die gerade schwach sind. Und wir lernen es, wenn wir uns mit denen befassen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit diesem Thema. Sie wollen Gott erfahren? Entdecken Sie ihn in Ihren Schwachheiten und in denen von anderen. Lassen Sie es sich an seiner Gnade genügen, lernen Sie glauben und vergessen Sie alle religiösen Anstrengungen. Amen.